möchte nochmal mit uns stille werden und beten. Vater im Himmel, wir kommen zu dir heute Morgen hier und ich danke dir, dass du uns so sehr liebst, dass du deinen eingeborenen Sohn Jesus Christus für uns hast gegeben, für mich, für meine Sünden. Und dieser Sieg, lass ihn auch heute Morgen in unserer Mitte offenbar werden, dass deine Kraft unsere Herzen wieder ganz neu anrührt und uns ausrichtet auf das, was du uns zu sagen hast. Herr, das Evangelium, die frohe Botschaft, ist das Größte, was wir haben dürfen, was du uns schenkst. Darin liegt alles. Danke, Herr, dass du jetzt bei uns bist, Herr Jesus, nach deiner Verheißung in unserer Mitte, und schließe uns dein Wort auf durch deinen Heiligen Geist. Amen. Ja, wie schon angekündigt, heute der zweite Teil von dem vierfachen Ackerfeld, was wir vor zwei Wochen schon mal miteinander betrachtet haben. Ich lese uns nochmal aus Matthäus 13 von Vers 1 bis 9 die Worte, die Verse vor. An demselben Tage ging Jesus aus dem Hause und setzte sich an den See. Und es versammelte sich eine große Menge bei ihm, sodass er in ein Boot stieg und sich setzte, und alles Volk stand am Ufer. Und er redete vieles zu ihnen in Gleichnissen und sprach: Siehe, es ging ein Sämann aus zu säen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg, da kamen die Vögel und fraßen's auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Einiges fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten's. Einiges fiel auf gutes Land und trug Frucht. Einiges hundertfach, einiges 60-fach, einiges 30-fach. Wer Ohren hat, der höre. Der Herr Jesus spricht hier vor einer großen Menge, das haben wir schon gesehen. Und diese Menge, zu der er sprach, was waren das für Leute? Er sagt es hier ja in den fortlaufenden Versen, die ich jetzt uns nicht verlesen habe. Es ist ein Volk gewesen, die Augen haben hatten und nicht sehen konnten, die Ohren hatten und nicht hören konnten. Sie wollten scheinbar die Botschaft nicht verstehen. Harte Herzen, abgewandte Herzen. Und was für eine Zuhörerschaft, wenn wir zu Menschen reden, die so sind, dann ist es ja vergebliche Liebesmühe. Dann wenden wir uns ab und sagen, okay, dann halt nicht. Ganz anders, der Herr Jesus, er muss diese frohe Botschaft, er muss das Wort Gottes vom Vater sagen. Und ihm ist es auch völlig egal, ich sage es einfach mal so platt, wo es hinkommt, das Wort. Er sagt es frei heraus, ob es die Menschen annehmen oder nicht annehmen. Ihm ist es natürlich nicht egal, ob es angenommen wird oder nicht. Er wünscht es natürlich, dass es angenommen wird, aber er selektiert nicht. Und damit sind wir schon im Bild des Sämanns, der er ja selber ist. Er nimmt den guten Samen und sät ihn verschwenderisch aus. Auf den Weg, wo wir sagen, es macht doch gar keinen Sinn. Auf einen Weg zu säen, da kann doch nichts wachsen. Egal, dem Sämann ist es egal, er sät trotzdem das gute Wort Gottes aus. Harte Herzen, wo kein Wort überhaupt greifen kann, das ist ein Bild dafür. Wo der Same obendrauf liegen bleibt, wo der Böse kommt, dass hier im Bild die Vögel sind und es gleich wieder wegnimmt. Der zweite Teil, dass es in die Dornen fällt, auf den felsigen Boden fällt, das hatten wir schon miteinander gesehen. Das Wort geht schnell auf, es wird mit Begeisterung aufgenommen. Die Menschen können sich begeistern für das Wort Gottes. Sie treffen eine Entscheidung für Jesus. Aber es hat keine tiefen Wurzeln. Die Verbindung zu Gott fehlte. Und weil die fehlte, diese Wurzeln, die die Kraftquelle für die Pflanze bedeuten und somit auch für den Christen die Verbindung zu Gott und seinem Wort, wenn das fehlt, dann geht die Sonne auf, was hier in dem Bild eine Vergleich ist für die Verfolgung, für den Widerstand, der einen Christen erreicht, und dann reicht es nicht, dann geht diese Pflanze kaputt. Jetzt kommen wir zum nächsten, zu dem dritten, auch wieder ein Negativbeispiel, unter die Dornen. Ich bin neulich mit einer meiner Töchter spazieren gegangen und da habe ich so einen Dornenbusch gesehen, so auf fast einen Meter Höhe, und da wurde mir dieses Wort klar, wie unsinnig, wer sät unter die Dornen? Und ich habe mal darauf geachtet, auch aus den Dornen kam noch nicht mal irgendwelches Unkraut raus. Die waren nämlich so dicht, dass darunter gar keine Chance ist, irgendwas zu wachsen. Und genau dieses Bild nimmt der Herr Jesus jetzt hier. Und wir sagen uns, ja, was will er uns denn damit sagen? Wer sät denn unter Dornen? Welcher Bauer, der halbwegs weiß, was er da tut, wird das tun? Nein, das wird er nicht. Und doch stellt uns der Herr Jesus dieses praktische Bild vor Augen. Warum? Weil es viele betrifft. Weil das Wort Gottes, gehört, gelesen, eben nicht immer auf guten Boden fällt, wo es Frucht bringen kann, sondern auch eben unter die Dornen. Es fällt dahin und wir sehen, was passiert. Also es würde keiner unter die Dornen sehen. Die Pflanze hat gar keine Chance aufzugehen. Es geht nicht. Auch wenn darunter noch der Boden stimmen würde, man kann vielleicht sagen, ja, Wurzeln kann die Pflanze schlagen, es hat Feuchtigkeit. Es ist vielleicht erstmal gar nicht so schlecht. Jetzt dürfen wir uns nicht keinen großen Dornenbusch gleich vorstellen. Die Dornen sind noch relativ klein. Und wie ist das mit den Dornen, mit dem Unkraut? Wer hat von euch einen Garten zu Hause? Also ich habe auch einen und ich weiß immer, was am schnellsten wächst. Das ist nicht die Zierpflanze, die wir haben wollen. Es ist nicht das Gemüse, was wir ernten wollen. Es sind die Dornen, ist das Unkraut. Was wir nicht haben wollen, das wächst am schnellsten. Das ist doch unverschämt, oder? Und wer schon mal versucht hat, Dornen wegzumachen, also ich habe es schon auch gespürt, der weiß, dass es eine ganz eklige Arbeit ist. Dornen sind etwas ganz Fieses. Aber ist es nicht ein treffendes Bild auch für unseren Herzensboden an der Stelle, dass oft das Unkraut in unserem Leben, was den guten Samen, das Gute in uns ersticken will, am schnellsten wächst? Wir sind so aufnahmefähig für all, ich sag mal, den ganzen Unrat dieser Welt. Wir hören so viel, es wird ja heute so vieles angeboten. Wir können ja permanent in uns aufnehmen, Tag und Nacht, übers Internet, über allem. Das Angebot ist so reichhaltig. Aber was davon bringt uns wirklich näher zu Gott? Was lässt den geistigen Menschen in uns wachsen? Das dürfen wir uns als Christen auch fragen. Was bekommt mir? Oder was erstickt diese Pflanze, die da wachsen will, die Gott sehen möchte? Und ich weiß es aus meinem eigenen Leben, dass da die Dornen ganz schnell über diese Pflanze wachsen können. Und dann ist Gefahr im Verzug. Der Jesus weiß das, er kennt unsere Herzensbeschaffenheit. Er weiß, was in deinem und meinem Leben uns wichtig ist und am wichtigsten ist. Die Pflanze, die wir haben wollen, die wächst oft langsam, aber stetig. Und sie soll alles haben. Sie soll Licht von oben haben und sie soll auch Wurzeln nach unten schlagen können. Das ist die Voraussetzung, dass eines Tages Frucht entsteht. Jetzt haben wir in dem Bild gesehen, auf dem Felsen gesät, dass ja keine tiefen Wurzeln waren. Und dann ging die Sonne auf. Und ich habe schon gesagt, die Sonne ist nicht das Schlechte. Auch wenn scheinbar die Sonne dass die Pflanze verdorrt, aber es liegt nicht an der Sonne, sondern es liegt woran? Es liegt an den Wurzeln, weil sie keine Verbindung haben. Hier hat der Christ keine Verbindung zu Gott, zu wenig. Aber die Sonne ist das, was die Pflanze ja auch braucht zum Wachsen. Und das ist in diesem Bild hier Bedrängnis und Verfolgung, sagt der Herr Jesus. Wünschen wir uns das? Ehrlich. Keiner von uns wünscht sich Bedrängnis oder Verfolgung. Wie viele Christen haben in dieser Stunde gerade genau das? Die können sich nicht so frei versammeln wie wir heute Morgen hier, können den Herrn loben, sondern sie verstecken sich. Und die Geschichte, die Kirchengeschichte sagt es uns. Die ersten Christen, die wurden verfolgt um des Wortes Gottes willen. Und genau das hat das Reich Gottes ausgebreitet. Da, wo sie hinkamen, haben sie erzählt, warum sie verfolgt wurden. Das hat Gemeinde gebaut. Andere wurden überzeugt davon. Denken wir an die Hugenotten in Frankreich, die sind bis hier hoch nach Deutschland gezogen. Die haben eine Spur in ihrem Leid des Segens zurückgelassen. Dadurch kamen viele zum Glauben. Die Bedrängnis, die Verfolgung, die wir uns nicht wünschen, benutzt Gott, damit die Pflanze wachsen kann. Sie kann erstarken. Aber was passiert jetzt unter den Dornen? Kommt da überhaupt die Sonne hin? Die Sonne kommt da nicht hin. Das Licht, was die Pflanze eigentlich braucht, kommt nicht hin. Und doch merken wir etwas. Es muss ans Licht. Wenn eine Entscheidung für Jesus getroffen wird, dann kann das nicht im Geheimen passieren. Und im Geheimen bleiben, unter den Dornen bleiben. Es muss aufgehen, es muss ans Licht kommen. Das ist etwas, was die Pflanze braucht, Jesus zu bekennen, da wo ich stehe. Da gehört Mut zu, den wir ja gar nicht haben, aber den Gott uns ja selbst schenkt durch seinen Heiligen Geist, dass wir uns auf die Seite Jesus bewusst stellen. Das ist wichtig. Dann haben die Dornen rechts und links keine Chance. So, jetzt kommen wir auf das Bild der Dornen zu sprechen. Was ist denn die Dornen? Was sind die Dornen denn in unserem Bild? Der Jesus legt es ja selber aus und sagt, die Dornen stehen für die Sorge der Welt. Achtet genau drauf. Die Sorge der Welt, Einzahl. Es ist nur eine Sorge, um die es hier geht. Wir haben letzte Woche gehört, alle eure Sorgen werft auf ihn. Wunderbar. Ich habe es die Woche probiert, es hat funktioniert. Ihr auch? Wirklich, es funktioniert. Ich war wieder im Begriff, mich zu sorgen über irgendeine Sache. Ich habe es genommen, Gott sei Dank, mir fiel dieses Wort dann auch ein und habe diese Sorge auf ihn geworfen und er hat es gemacht. Wunderschön, das geht. Oft vergessen wir das. Und ich wünsche uns, dass der Heilige Geist uns daran erinnert. Aber hier geht es um die Sorge. Es gibt scheinbar hier nur eine Sorge, die über allen Sorgen steht. Ich weiß, dass du und ich, wir heute Morgen Sorgen haben. Und jeder hat so seine Staffelung, seine größte Sorge und die kleinen Sorgen. Aber lasst uns mal die eine Sorge sehen, die der Herr Jesus jetzt hier meint, die scheinbar die schwierigste und ja, die gefährlichste ist, die die Pflanze zu ersticken droht. Es ist die Sorge, was glauben wir? Der Existenz. Nicht die Sorge, ob ich vielleicht die Heizung zu Hause ausgedreht habe oder nicht. Oder ob ich den Geburtstag vergessen habe. Von einer Person oder... Nein, es geht hier um eine ganz große Sorge. Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Und was ziehe ich an? Das sagt der Herr Jesus in Matthäus Evangelium. In Matthäus 6, Vers 25. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Hätten wir das gedacht, dass das die größte Sorge ist? Wisst ihr, dass die Menschen, viele Menschen, die meisten vielleicht auf dieser Erde, gerade diese Sorge haben, was sie essen sollen und was sie anziehen sollen? Wir haben diese Sorge ja nicht. Haben wir sie nicht? Es kann ganz schnell anders sein. Gott sei Dank, wir haben sie nicht. Und ich sage, Gott sei Dank haben wir sie nicht. Sind wir da dankbar für, dass wir einfach morgens uns schon mal zum Frühstück satt essen dürfen? Heute Mittag wissen wir schon, was wir essen. Viele Menschen wissen das nicht. Und deswegen ist es die größte Sorge. Ist doch völlig egal, was dahinter kommt. Wenn ich nicht satt werde und Hunger habe und ich nicht weiß, ob ich die nächste Woche noch erlebe, dann ist das die größte Sorge. Und was sagt der Jesus dazu? Darum sorgt euch nicht. Können wir die ignorieren? Nein, ignorieren können wir die Sorge nicht. Aber wir sollen sie in seinem Namen abgeben. Seht die Vögel unter dem Himmel. Sie säen nicht, sie ernten nicht und euer himmlischer Vater, der ernährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr denn heute Morgen hier? Wir. Glauben wir, sind weniger als diese Vögel da draußen? Wir sind weitaus mehr. Der Herr Jesus hat sein Blut und Leben für mich, für uns gegeben. Wir sind Gottes Kinder. Glauben wir nicht, dass er uns versorgen wird mit dem, wo wir uns gerade sorgen drum und um die größte Sorge? Hat er es nicht all die Zeit getan? Seine Jünger, die hat er einmal gefragt, als ich euch losgeschickt habe, ohne Geldbeutel, ohne Tasche. Habt ihr jemals Mangel gehabt? Und was haben sie sagen müssen? Nein. Nein, Herr. Ganz einfach, nein, hatten wir nicht. Wir haben dir vertraut. Das kann ich jetzt noch hinzufügen. Und wir machen uns Sorgen? Ja, wir sind so. Ich bin so. Aber ich möchte es immer wieder lernen, nicht nur die größte Sorge, sondern alle Sorgen, die mein geistiges Wachstum hemmen, die Pflanze hemmen, Frucht zu bringen, rausreißen zu lassen, abzugeben. Und noch so eine Dorne, eine zweite Art Dorn, ist die Sorge der Welt, das war jetzt das eine, und der betrügerische Reichtum. Das ist auch so ein Ding, wo viele Menschen schon zu Fall gekommen sind. Reich werden, ah, das ist doch das Ziel überhaupt. Dann bin ich ja sorglos, oder? Wenn ich jetzt doch die 47 Millionen Euro im Euro-Jackpot gewonnen hätte, ja, dann hätte ich ausgesorgt. Ist das so? Ja, tatsächlich. Dann muss ich mir wirklich keine Gedanken machen, was ich noch essen und trinken soll. Wenn ich damit halbwegs vernünftig umgehe, da brauche ich mir mein Leben lang keine Gedanken machen. Darum nicht. Aber wisst ihr, darum geht es überhaupt nicht. Es ist Gott völlig egal. Gott kann uns so viel Schätze geben, heißt es in einem Lied, dass ich werde unaussprechlich reich. Gott hat Himmel und Erde gemacht, ihm gehört das ganze Universum. Wenn er will, dass du Millionär wirst, dann macht er seine Hand auf und gibt es dir. Das ist gar kein Problem. Aber das ist doch nicht das Wichtigste. Gerade die Fessel des Geldes ist ein Hindernis, dass wir Gott vertrauen. Das muss nicht so sein. Aber Jesus sagt im Nachgang, als der reiche Jüngling von ihm weggeht, wie schwer ist es, dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Er kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr. Warum denn? Weil wir haben es beim reichen Jüngling ja gesehen. Weil sein Herz eben an dem Geld hing. Reich werden. Timotheusbrief, 1. Timotheusbrief sagt uns dazu auch etwas. Denn wir haben, 1. Timotheus 5, Vers 6, Vers 7, denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts mit hinausbringen. Ist das so? Also bei mir war es so. Zumindest mit dem Hinbringen. Ich hatte nichts. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Ein schöneres Bild oder ein passenderes, treffenderes Bild für die Dorne, die das Leben, das Geistige erstickt, finden wir nicht. Die Geldliebe ist ein Wurzel allen Übels. Kann Geld denn zufriedenstellen? Kann es uns wirklich satt machen, was die Seele so wünscht? Nein, das kann es eben nicht. Das ist es ja. Der Jesus sagt, sammelt euch Schätze, wo? Im Himmel, wo die Motten nicht unsere Kleider zerfressen können, das Geld nicht gestohlen werden kann. Das auf der himmlischen Bank kann uns keiner mehr nehmen. Ich hoffe für dich, dass du diese lebendige Hoffnung in dir hast. Das ist das Größte, was wir hier auf der Erde haben können. Kann uns keiner mehr nehmen. Wir sehen es an den Christen, die ja ihr Leben sogar geben mussten, wie ein Stephanus. Der konnte mit Zuversicht seinem Herrn entgegengehen, als er gesteinigt wurde. Das ist das Härteste, was wir uns vorstellen können. Und hatte einen Reichtum im Herzen, den konnten die Menschen ihm nicht nehmen. Das ging nicht. Das ist das, was Gott uns schenkt. Und deswegen gilt es darum, diese Pflanze, die da wächst, zu bewahren. Sorgsam damit umzugehen, die Gefahren zu erkennen, die ja hier in diesem Gleichnis ja auf drei Beispielen in diesen drei Beispielen gezeigt werden, zu beachten. Wir sollen nicht sorgen und wir sollen nicht das Geld lieb haben. Das ist das, was der Herr Jesus uns hier sagen will. Weil es um mehr geht als das, was wir hier besitzen. Jetzt kommt der letzte Teil, der vierte Punkt, das gute Land. Endlich sind wir da. Warum drei schlechte und ein gutes, warum nicht umgekehrt? Glaubt ihr warum? Weil es eben so viel Schlechtes gibt, was uns eben nicht zur Frucht kommen lässt. Und das ist traurig. Der Jesus, er stellt uns hier als letztes diesen guten Ackerboden hin, den man sich eigentlich jeder Bauer im Praktischen der sich ja nur wünschen kann, wenn er sät. Der gibt sich ja alle Mühe, dass dieser Boden gut ist. Was er beeinflussen kann, das tut er. An dem Wetter kann der Bauer nichts machen, aber die Bodenbeschaffenheit, die kann er doch zumindest noch etwas bearbeiten, dass es zur Frucht kommt, denn das will der Bauer als Ertrag ja haben. Und Gott will das nichts anderes haben, als dass wir Frucht bringen. Warum? Weil er uns ausbeuten will? Nein. Weil wenn wir Frucht bringen, selber auch gesegnet sind und das beste und schönste Leben haben, für ihn zu leben. Deswegen will er, dass der Same in einen guten Boden fällt, in einen lockeren, weichen Boden, dass wir interessiert sind am Wort Gottes, dass wir uns danach sehen, uns damit auseinandersetzen, das ist wichtig. Wie wichtig ist dir Gottes Wort, wenn du es für dich zu Hause liest? Fällt dieses Wort, was wir nicht unterschätzen sollen, es ist nämlich Gottes Kraft, durch seinen Heiligen Geist bewirkt das Wort in uns etwas. Und wenn wir es in der Stille lesen und wir uns öffnen dem Wort Gottes, hat es uns immer was zu sagen. Das ist so. Wie oft sind wir besetzt und lesen vielleicht über Gottes Wort hinweg und dann kann nichts passieren. Lass uns ganz bewusst, wenn wir das Wort lesen, immer die Stille nehmen, auch mal vielleicht vorher zu beten, dass das Wort hineinfallen kann. Wie ein Same, stellen wir es uns einfach vor, in einen lockeren Boden fällt. Und dann passiert etwas in uns. Das wird definitiv passieren. Gott steht zu seinem Wort. Dann wächst diese Pflanze. Sie hat nach oben Licht. Die Sonne kommt hin. Die besten Bedingungen. Und sie bringt Frucht. Dazu noch ein schönes Bild aus der Bibel. Ein ganz bekannter Psalm. der Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinen Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Das spricht Gott dir und mir zu, wenn wir das beherzigen. Die Lust am Gesetz des Herrn, wir befinden uns hier im Alten Testament, da galt noch das Gesetz. Wir können heute sagen, seit Jesu kommen, die Lust am Evangelium, an der Gnade, an der Liebe Gottes, die uns in Jesus Christus begegnet. Hast du da Lust und Freude dran? Kann das dein Herz irgendwie noch bewegen im Inneren, wenn du an Jesus denkst, der alles für dich gegeben hat, an sein Wort, das er zu dir spricht? Wenn es das Richtschnur ist, wenn das Wort Gottes Richtschnur ist und wir darin verwurzelt sind, dann darf unser Leben nichts anderes als Frucht bringen für ihn. Wie dieser Baum hier in Psalm 1, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Die Wurzeln haben ständigen Zufluss zum Wasser. Beste Bedingungen, wie die Pflanze auf dem guten Ackerfeld. Frucht für den Herrn. Die Verbindung steht und dann kann auch die Frucht entstehen. Frage: Frucht bringen für den Herrn, was bewirkt das in euch? Woran denkt ihr, dass wir was tun müssen? Drückt das aus, dass wir Druck bekommen von Gottes Seite her? Ich wünsche, bitte nicht, es ist kein Druck. Also nochmal ein Beispiel, unser Apfelbaum im Garten, der hat dieses Jahr sehr, sehr viele Äpfel. Warum? Weil er sich so angestrengt hat im Frühling. Er hat so viele Blüten gemacht. Nein, hat er nicht. Warum? Das hat Gott gegeben. Die Bedingungen waren gut und dieses Jahr, da kann man die Äpfel händevoll pflücken, ich weiß gar nicht mehr, wohin damit. Der Baum hat das einfach gegeben. Und so wie das ist, er uns beschenkt, das ist Gott, so beschenkt uns Gott mit seiner guten Frucht in unserem Leben. Das ist keine Anstrengung, aber eine Bedingung hat Gott an uns. Das ist Hingabe. Es ist die Hingabe zu ihm, dass wir das auch wünschen und wollen. Aber es ist nichts Verkrampftes. Bitte kein Druck, das ist nicht das, was Gott will. Wir sind ja leistungsbezogen, wir Menschen. Wir müssen etwas tun für Gott und das und das und das und dann wird das schon. Wir stehen Gott nur im Weg. Ja, da entstehen auch Früchte, aber oft sind die nicht so genießbar. Aber wenn wir Gott ranlassen und in seiner Verbindung, in Verbindung zu ihm stehen, dann sind die Frucht, und die Bibel spricht hier von Geistesfrucht, genießbar. Die da sind, Galater, Brief, ich zähle sie uns gerade nur mal eben auf, wie die Früchte aussehen können an dem Baum oder an der Pflanze, die da auf dem Ackerfeld wächst. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, und Enthaltsamkeit. 9 Fruchtteile haben wir hier. Sind die angenehm? Ich denke schon. Also wenn wir die tragen dürfen, dann ist das etwas, was Gott ehrt, was uns selbst zugute kommt und vor allen Dingen auch anderen zugute kommt. Das können wir nicht. Also wenn ich mir die 9, ich sag's mal so, auf der Zunge zergehen lasse, da habe ich nichts von. Von meiner Natur aus, da kommt nur irgendwo der Punkt, und den kennen wir alle, wo wir gereizt, genervt sind, da bleibt von dieser Frucht nicht mehr allzu viel. Und jetzt brauchen wir etwas. Wir brauchen nämlich Gottes Hilfe und Beistand, wenn es darum geht, Frucht zu bringen. Wir spüren ganz schnell, wenn wir aufrichtig sind, dass wir das von uns aus letzten Endes gar nicht bringen können. Aber einer will es in uns vollbringen. Und das ist Gott durch seinen Heiligen Geist. Und dafür, da komme ich wieder hin, brauchen wir eben die Verbindung. Da braucht es die Wurzeln zu Gott. Ein letzter Gedanke, den Jesus hier noch spricht. Nicht jede Pflanze bringt gleich viel Frucht. Eine 100, eine 60, eine 30-fach. Ja, die guten Christen bringen 100, die wenigen 60 und die ganz schlechten, die bringen 30. Ne? Ja, so denken wir vielleicht. Nein, stimmt nicht. Wieder zurück zu meinem Apfelbaum im Garten. Letztes Jahr hat er gar keine Frucht gebracht. Ein paar Äpfel vielleicht, keine Ahnung, ich habe sie gar nicht gesehen. Dieses Jahr voller Frucht. Nächstes Jahr, ich glaube es schon fast, wird er wieder fast gar nichts tragen. Das ist so. Und so wollen wir nicht ein Leistungschristentum an die Wand plakieren und sagen, das, da bin ich, ja, wie so ein Geschäftsmodell, sondern wir vergleichen ja auch ganz schnell, wo sind wir, bin ich vielleicht leistungsstärker als mein Bruder, meine Schwester? Bitte nicht. Wir bringen nicht immer gleich viel Frucht. Weil die Umstände manchmal nicht so sind. Weil unsere Herzen manchmal vielleicht nicht so sind. Es gibt so viele Gründe. Aber lass uns danach trachten, Frucht zu bringen. Der Jesus verurteilt ja jetzt nicht die Pflanze, die nur 30-fach bringt. Wie gesagt, die kann ja im nächsten Jahr auch 100-fach bringen. Lass uns Frucht bringen für ihn. Das wünsche ich mir für die nächste Woche, dass wir ihm hingegeben sind, dass wir wissen, es ist seine Kraft, die es in mir schafft. Und schön ist das, wenn andere das an uns sehen und wir es vielleicht gar nicht selber mitbekommen. Dann bleiben wir nämlich auch schön demütig. Dann bilden wir uns auch nichts drauf ein. Er ist es, der in uns das wirkt, was wir nicht tun können, nämlich seine göttlichen Fruchtteile, möchte ich sagen, in uns zur Vollendung zu bringen. Und daran lasst uns auch wieder denken, dass die Pflanze ungehindert wachsen kann. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Nimm die Sorge, die dich jetzt bekümmert, die dich befangen nehmen will und reiß sie raus, werf sie auf ihn, dass wir wieder atmen können, dass wir frei sind auch für ihn. Das ist das, was ich mir wünsche. Amen.